Vor der Predigt lese ich jetzt noch Psalm 77. Dem Vorsänger für Jehutun von Asaf ein Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott und er wird mir Gehör schenken. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war bei Nacht ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Ich erinnerte mich an Gott und ich stöhnte. Ich sann nach und mein Geist ermattete. Du hieltest meine Augenlider offen. Ich war voller Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage der Vorzeit und die Jahre der Urzeit. Ich erinnerte mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sann nach in meinem Herzen und mein Geist forschte. Wird der Herr auf ewig verwerfen und fortan keine Gunst mehr erweisen? Ist zu Ende seine Güte für immer? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Kranksein. Der Jahre und Rechte des Höchsten will ich gedenken. Der Taten des Jahren, denn deine Wunder von alters her will ich gedenken. Und will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein großer Gott wie Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan, kundwerden lassen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit erhobenem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, o Gott, dich sahen die Wasser, sie beteten an. Ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ seine Stimme erschallen. Und die Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme des Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten den Erdkreis. Es zitterte und bebte die Erde. Im Meer ist dein Weg und deine Pfade sind in großen Wassern. Und deine Fußstapfen sind nicht bekannt. Du hast dein Volk wie eine Herde durch die Hand Moses und Aarons geleitet.
Psalm 77, ein bemerkenswerter Psalm. Vielen Dank fürs Vorlesen. Das ist wichtig, den ganzen Psalm einmal so im Zusammenhang gelesen zu haben, gehört zu haben. Ich werde während der Predigt einige Verse wiederholen. Psalm 77, es ist ein Schreien zu Gott, es ist ein Rufen aus der Not heraus. Es ist zwar ein Rufen hin zu Gott, aber dennoch ist da die Not. Und deshalb habe ich heute so ein Bild ausgewählt, als Hintergrundbild. Ein Weinberg ist dort zu sehen. Das habe ich letzte Woche gemacht in Markelsheim. Was sehen wir da? Das ist vorrangig, also es ist ein Weinberg tatsächlich, ja, aber vorrangig sehen wir dort einen steinigen Boden und einen noch sehr jungen Weinberg. Also wenn man da ganz genau hinschaut, hier, das hier so, das ist eine Stange und an diesen dünnen Stangen, da sind die Reben und oben am blauen Himmel kann man schauen, wie die Reben ein bisschen höher wachsen als die Stangen. Ich schätze mal, wie diese Pflanzen jetzt aussehen, ist der Weinberg erst ein Jahr alt, also letztes Jahr angelegt worden. Also innerhalb von einem Jahr ist das ein ganz kleiner Trieb, treibt er dann so 1 Meter, 1,5 Meter treiben dann die ersten Triebe in die Höhe. Aber wenn der Weinbauer den Weinberg erst letztes Jahr angelegt hat, warum hat er sich dann einen so steinigen Boden dafür ausgewählt? Gott weiß, was er uns zumuten kann, damit wir gute Früchte bringen können. Wenn wir an Weinberge denken, dann haben wir normalerweise eher solche Bilder im Kopf: saftige Trauben und grüne Blätter. Ja, so sehen die Weinberge aus kurz vor der Ernte, mit kräftigen grünen Blättern und saftigen Trauben. Aber die Frage ist, wie ist es dazu gekommen? Wie konnte der Weinberg zur Erntezeit so aussehen? Ist da dann auf einmal aus diesem steinigen Boden ein saftiger, fruchtbarer Humusboden geworden, damit dann solche Trauben da wachsen können? Nein, der Boden ist derselbe geblieben, aber der Weinstock ist dafür gemacht, auf steinigem Boden gute Früchte zu bringen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, ich lasse heute mal beide Bilder hier zu sehen, damit wir auch dadurch erinnert werden, dass unser Leben, und das haben wir ja auch eben in den Zeugnissen gehört, unser Leben sieht ja manchmal so aus wie so ein steiniger Weinbergboden. Und dennoch sind wir in Lage, durch das, was Gott in und durch uns bewirkt, Früchte zu bringen, wenn wir nur nah an ihm, an unserem Schöpfer und Erlöser dranbleiben. Jesus sagte einmal im Johannesevangelium, Kapitel 15, da sagte er: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und Gott, der Vater im Himmel, ist der Weingärtner oder Weinbauer. Jesus fordert die Christen auf, auch gerade in diesem Kapitel fordert er die Christen dazu auf: Bleibt an mir dran, bleibt fest an mir dran. Warum? Weil Jesus der Weinstock ist, er ist in der Lage, durch den steinigen Boden hindurch die Wurzeln in die Tiefe zu treiben, dorthin, wo das Wasser ist. Wir müssen in Anführungszeichen lediglich an Jesus dranbleiben. Und genau das macht der Psalmbeter. Und hier ist der Psalmbeter, in dem Psalm, den der Olli gerade vorgelesen hat, hier ist der Psalmbeter ganz eindeutig. Kein "Ich habe gerade eben noch irgendetwas Wichtigeres zu tun", kein "eventuell", kein "vielleicht", sondern er ruft, er schreit zu Gott. Und ich möchte dich einladen, mit mir zusammen darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und deshalb habe ich folgendes Thema für diese Predigt gewählt: ein ehrlicher Aufschrei zu Gott, was ein ehrlicher Aufschrei zu Gott bewirken kann. Seit 2020 leidet die Welt unter dem Coronavirus. Und ist es nicht auch erschreckend, dass wir alle, also wir alle, die wir jetzt hier in diesem Gottesdienst sitzen, von dieser Pandemie in irgendeiner Art und Weise betroffen sind? Jeder von uns hat versucht, irgendwie damit klarzukommen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, dann finden wir, selbst wenn wir manchmal auch in der Lage sind, das irgendwie noch schön zu reden, aber wenn wir wirklich ehrlich sind, dann finden wir diese ganze Situation wirklich zum Kotzen. Und wenn ich bei diesem Bild bleiben darf, dann kann ich sagen, Kotzen hilft in diesem Fall nicht. Das hilft vielleicht bei einer Magen-Darm-Grippe, aber nicht in diesem Fall. Was hilft denn dann? Als ich vor ein paar Tagen mit meiner Frau durch die Weinberge gegangen bin und dann eben dieses Bild gemacht habe von diesem steinigen, jungen Weinberg, da sind mir so ein paar Gedanken dazu gekommen. Eben, dass nicht wir Christen, letztlich ist es so, dass nicht wir Christen auf diesem felsigen Boden stehen, sondern Jesus. Und Jesus ist, das sagt er selber, Jesus ist der Weinstock. Und er ist eben der Weinstock, der in der Lage ist, durch diesen felsigen Boden, durch unsere Probleme hindurch, die Wurzeln in die Tiefe treiben kann. Jesus ist derjenige, der in der Lage ist, die Wurzeln runterzutreiben, dorthin, wo das Wasser ist. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, in unserer Not, in unseren Problemen und Ängsten und Sorgen an Jesus dran zu bleiben. Unsere Not ist manchmal wirklich sehr groß. Und ich will diese Nöte auch auf gar keinen Fall kleinreden. Auch Christen haben oftmals echte Probleme und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Leid, Schmerzen, Einsamkeit, Krankheit oder Beziehungskonflikte. Und unser Leben kommt uns dann eben manchmal vor wie so ein steiniger Weinbergboden. Und ich möchte jetzt auch mal so ein paar Beispiele nennen über das, was wir gerade gehört haben, von Menschen, die ich kennengelernt habe. Es sind alles Menschen, die Christen sind, also Menschen, die ihr Leben mit Jesus leben, die Jesus als ihren Erlöser anerkennen und Gott als ihren Schöpfer anerkennen. Sie glauben daran, dass Gott ihr Schöpfer und Jesus ihr Erlöser ist. Und dennoch haben sie Probleme gehabt oder stecken mitten in Problemen. Das ist ein junges Ehepaar mit zwei kleinen Kindern. Beide sind begeisterte Liedermacher und Musiker. Und er ist auch noch nebenbei Teilzeitlehrer an einer Bibelschule. Schon seit längerem plagt ihn gesundheitliche Probleme. Und auf dem Heimweg vom Urlaub ging es ihm so schlecht, dass er danach zum Arzt gegangen ist. Ein halbes Jahr später ist er tot. Und dann steht sie da, die Mutter, mit den zwei kleinen Kindern, alleine und mit vielen offenen Fragen. Eine Frau in den besten Jahren, verheiratet, zwei Kinder. Sie will eine gute Ehefrau sein und Mutter für Jesus und die Gemeinde da sein. Und plötzlich muss sie feststellen, dass ihr Mann sie mit einer anderen Frau betrügt. Zerbrochen sind die Träume der ungetrübten Liebe. Viele Gespräche müssen stattfinden, damit die Ehe gerettet werden kann. Ein Ehepaar als Missionare in Afrika. Sie haben vier Kinder. Sein Herz schlägt für Afrika. Sein Herz schlägt für die Mission. Er liebt das Land und die Menschen. Doch immer wieder werden sie von Rebellen bedrängt. Und eines Tages werden sie so bedrängt, dass sie auch überfallen werden. Er kann gerade noch mit den Kindern fliehen. Seine Frau wird verschleppt. Er wartet auf sie und wie durch ein Wunder wird sie freigelassen. Was sie erlebt hat, mag sie nicht erzählen. Es ist ihr zu schlimm. Zurück können sie nicht mehr, jetzt leben sie in Deutschland. Das ist echtes Leid, erzählt mit nur wenigen Worten. Doch lang ist der Leidensweg und ich denke, dass wir alle solche Menschen kennen und wir haben es ja auch gerade von Nöten und Problemen hier im Gottesdienst gehört. Manchmal sind wir eben auch selber davon betroffen. Wir Menschen stehen solchen Nöten oftmals hilflos gegenüber. Und da stellen wir uns immer wieder die Frage, was können wir da tun? Wir können dennoch dranbleiben an Gott. Schreien zu Gott. Rufen zu ihm. Und das bedeutet, dass wir zum Ausdruck bringen, ernsthaft zum Ausdruck bringen, dass wir es ganz ernst meinen, unsere Beziehung zu Gott zu halten, die Hilfe und den Trost und die Antwort bei Gott suchen. Und wir wollen heute genau darüber nachdenken, was ein ehrlicher Aufschrei zu Gott bewirken kann. So wie eben in dem Psalm 77. Und ich lese jetzt nochmal die ersten Verse aus dem Psalm. Trost aus Gottes früheren Taten. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin berührt. Ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Und mein erster Punkt, das sind auch die ersten Worte aus dem Vers 2. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Unter welcher Not jetzt dieser Psalmbeter gelitten hat, das wird nicht berichtet, nicht genannt. Es ist aber ganz offensichtlich, dass es ihn wirklich sehr belastet. Es belastet ihn sogar so sehr, dass ihn diese Not in eine persönliche Krise hineinstürzen lässt. Ich bin mir sicher, dass wir da alle mit dem Asaf mitfühlen können. Und auch ich habe in meinem Leben Zeiten gehabt, dass mir die Probleme zu groß geworden sind und ich nicht wusste, wie ich sie bewältigen kann. Ich habe mal ein Interview mit einem der höchsten Richter unseres Landes gehört, also er gehörte zu dem Bundesgerichtshof. Es ging um die Zeit in diesem Interview, ging es um die Zeit, als die Richter gerade am Anfang der Corona-Krise mit wirklich sehr vielen weitreichenden Eilanträgen überschüttet wurden. Das ging um das Persönlichkeitsrecht, es ging um die Glaubensfreiheit, es ging um das Wirtschaftsrecht, es ging um die Handelsfreiheit, es ging um das Arbeitsrecht, um das Recht zu arbeiten und so weiter. Da wurde er in diesem Interview gefragt, ob er in so einer Zeit überhaupt noch schlafen kann. Er antwortete darauf, nicht schlafen können löst keine Probleme. Und er hat recht. Wenn wir Menschen Probleme haben, dann suchen wir natürlich nach Problemlösungen. Aber manchmal, da werden uns die Probleme zu groß. Wir Menschen neigen dann dazu, dass wir manchmal dann auch total blockieren. Dann fehlen uns die Worte, die Probleme zu beschreiben. Wir Menschen neigen dann dazu, dass wir in den Zeiten größter Angst und Not verstummen. Anstatt mit anderen Menschen darüber zu reden, verstummen wir. Warum ist das so? Weil uns die Worte fehlen, unser Leid zu beschreiben. Wer sollte das verstehen, was ich gerade durchmache oder durchgemacht habe? Und wenn ich darüber rede, dann kommt es ja doch nur alles wieder hoch. Wie werden denn überhaupt die anderen oder die andere Person damit umgehen? Wird sie mich richtig verstehen? Wird die andere Person verantwortungsvoll mit den Informationen umgehen? Wird die Person das verdrehen, etwas hinzufügen oder vielleicht sich noch darüber lustig machen? Wir Menschen bleiben oftmals auch deshalb stumm, weil uns die richtigen Ansprechpartner fehlen. Aber dennoch brauchen wir jemanden, mit dem wir reden können, damit wir unserer Seele Luft verschaffen können. Ein Gegenüber, zu dem wir wirklich volles Vertrauen haben können. Für Menschen, die nicht an Gott glauben, ist das, was ich jetzt sage, nichts wert. Aber für dich, der du an Gott glaubst, lasse dich daran erinnern, dass dein Schöpfer und dein Erlöser dir gerade in deinen größten Noten zuhören kann. Schreie. Wenn es sein muss, schreie und rufe zu Gott. Und das bedeutet, wenn du dich ihm voller Vertrauen zuwendest, wird er hören und auch erhören. Doch da war der Asaf noch lange nicht angekommen. Ich lese nochmal ab Vers 8. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Güte? Und hat er die Verfehlung für immer, hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Hat er tatsächlich sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Asaf ist so an so einem Punkt angekommen, wo er Gott nicht mehr versteht. Und er geht sogar so weit, dass er annimmt, dass Gott sich dann doch vielleicht irgendwie verändert hat. Vers 11. Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Welchem Rat, mal angenommen, du hättest jetzt eine Begegnung mit dem Asaf, ja, welchen Rat hättest du ihm in dieser Situation gegeben? Was soll er tun? Was meinst du? Was hättest du zu ihm gesagt? Vielleicht diesen Rat: Hör auf zu jammern. Das Klagen, das reißt dich nur noch mehr nach unten. Loben zieht nach oben, Danken verhindert Wanken. Christen jammern nicht, die beten. So oder so ähnlich könnte man reagieren, ja. Aber wäre das wirklich weise und hilfreich für ihn gewesen? Wohl eher nicht. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich auch dringlich darauf hinweisen, wenn deine Not zu groß ist und du nicht mehr weiter weißt, dann hol dir auch einen guten Seelsorger an deine Seite. Eine Person deines Vertrauens, die befähigt ist, dir zu helfen, also die wirklich befähigt ist, dir zu helfen, die dir nicht nach deinem Mund redet oder irgendwie, ich suche mir jetzt mal den, der mich einfach in meiner Situation bestätigt oder bestärkt, sondern einen befähigten Seelsorger, der in der Lage ist, dir zu helfen. In diesem Psalm, da geht es nicht um die Hilfe von Menschen, sondern um die Hilfe von Gott. Aber dennoch möchte ich darauf hinweisen, weil es so wichtig ist, dass wir auch menschliche Hilfe von guten Seelsorgern in Zeiten der Not in Anspruch nehmen sollten. Gerade auch dann, wenn wir nicht alleine aus dieser Not herauskommen können. Also noch einmal, in diesem Psalm geht es nicht um die Hilfe von Menschen und dennoch wollte ich das hier einbinden, dass auch das wirklich sehr wichtig ist, dass wir auch zusätzlich zu der Hilfe, die wir von Gott erwarten, die Hilfe von Menschen in Anspruch nehmen. So, jetzt aber wieder zurück zu dem in Not geratenen Asaf. Ja, er klagt, er jammert, der nichts Gutes mehr erkennen kann, der an Gottes Eingreifen, der tatsächlich daran zweifelt, dass Gott noch in der Lage ist, einzugreifen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, es ist nicht so schlimm, einem Menschen, der wirklich am Ende ist, ihn auch einfach mal klagen zu lassen. Wir müssen es auch mal aushalten, einem Menschen bei seinem Klagen zuzuhören. Und manchmal ist es tatsächlich besser zu schweigen, als irgendetwas Dummes zu sagen. Ich sage nicht, es ist grundsätzlich gut, nichts zu sagen, aber manchmal ist es besser, nichts zu sagen, als etwas Dummes zu sagen. Das Buch Hiob ist ja unter anderem dadurch bekannt, weil Hiob innerhalb kürzester Zeit, es ging ihm gut, er war reich, er war ein sehr reicher Mensch, er hatte Familie und innerhalb kürzester Zeit hat er alles verloren. Sein Reichtum, seine Familie, seine Gesundheit. Und dieser Hiob, der hatte aber drei Freunde und diese drei Freunde geben ihm im Laufe des Buches viele Ratschläge. Aber am Anfang des Buches, also bei dieser ersten Begegnung, da waren sie anscheinend selbst sprachlos über dieses Leid. In Hiob 2, Abvers 12, da können wir das nachlesen, dass sie 7 Tage und 7 Nächte einfach nur da saßen, dem Hiob gegenüber und geschwiegen haben, nichts gesagt haben. Da kann man natürlich die Frage stellen, ja, war das denn jetzt hilfreich, einfach 7 Tage nichts zu sagen? Aber wenn man sich das Buch dann durchliest, dann merkt man, dass was sie dann gesagt haben, das war dann auch nicht hilfreich. Also wir müssen das wirklich abwägen, mal schweigen können, aber wenn wir was sagen, dann sollte es auch wirklich hilfreich sein. Und in diesem Buch Hiob finden wir dann, das Buch Hiob bringt im Grunde genommen diese Erkenntnis, dass die größte und wertvollste Hilfe von Gott kommt, die Hiob dann von Gott bekommt. Er hat gerufen und geschrien zu Gott. Im Grunde kann man sagen, in diesem Psalm 77 werden wir daran erinnert, dort, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, dort kann Gott alles bewirken. Verschaffe deiner Seele Erleichterung, indem du dich dem größten Seelsorger überhaupt zuwendest. Die Fragen, die uns quälen, müssen gestellt werden. Wir dürfen das nicht in uns hineinfressen. Das zerfrisst uns, wenn wir es nicht herauslassen. Also die Fragen, die uns quälen, die müssen gestellt werden. Wir müssen es loswerden. Und Asaf stellt sie, die Fragen. Vers 7 noch einmal. Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche, eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Da merkt man, der quält sich, aber er gibt nicht auf und er stellt die Fragen. Wenn wir aufrichtig und ehrlich Gott Fragen stellen, dann ist Gott in der Lage, unsere Seele zur Ruhe zu bringen. Ich komme zu meinem zweiten und letzten Punkt. Und das ist die Überschrift des Psalms, zumindest in der Luther-Übersetzung. Trost aus Gottes früheren Taten. Wie können wir wieder Vertrauen zu Gott aufbauen? Das ist ja immer wieder so auch unsere Frage in unserem Leben. Wie können wir wieder Vertrauen zu unserem Gott aufbauen? Und da macht sich der Asaf, da macht er etwas wirklich ganz Entscheidendes. Er fängt an, darüber nachzudenken, wie Gott sich in der Vergangenheit verhalten hat, wie Gott sich in der Vergangenheit offenbart hat. Er fängt an, über ganz grundlegende Fragen nachzudenken und bringt sie dann mit seinem Gott in Verbindung. Wir Menschen haben ja gerade zu den Menschen ein großes Vertrauen, mit denen wir in der Vergangenheit durch dick und dünn gegangen sind. Ja, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die mit uns durch schwierige Zeiten hindurchgegangen sind, dann haben wir gerade zu diesen Menschen ein großes Vertrauen. Warum? Weil wir wissen, auf diese Menschen können wir uns verlassen. Und genau das macht Asaf jetzt in Bezug auf Gott. Also, wann hat Asaf angefangen, neuen Mut zu bekommen? Ab dem Moment, als er anfing, sich an die Wunder Gottes zu erinnern. Ab dem Moment, als Asaf anfing, sich an die heilsgeschichtlichen Ereignisse, die von Gott gewirkt waren, zu erinnern. Vers 12. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder. Es gibt viele Möglichkeiten, Glaubenskrisen zu überwinden. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wenn du eine Glaubenskrise hast, gibt es viele Möglichkeiten, die zu überwinden. Und hier wird eine wichtige Möglichkeit genannt. Ich erinnere mich daran, welche Wunder Gott in der Vergangenheit gemacht hat. In der Heilsgeschichte und vielleicht auch in meinem Leben. Das ist auch etwas, was ich schon in meinem Glaubensleben oft gemacht habe, dass ich mich daran erinnere, was hat Gott in der Vergangenheit nicht alles für Wunder getan und wie hat er auch oft in meinem Leben mich aus diesen Krisenzeiten angerührt und hindurchgeholfen. Und ich bin mir sicher, dass das vielen von euch ganz genauso geht. Und deshalb möchte ich euch durch diese Predigt genau daran erinnern. Denn genau das hat der Asaf schon damals gemacht. Asaf denkt darüber nach, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten mit all den vielen Wundern, die dazugehörten, herausgeführt hat. Und da geschieht die Wende. Zu einem Zeitpunkt, als er einerseits selber nicht mehr weiter weiß, als er im Grunde genommen alle Hoffnung aufgegeben hat, als er aber angefangen hatte, seiner Seele eine Stimme zu geben, als er anfing, seiner Mutlosigkeit eine Stimme zu geben, als er anfing, vor Gott ehrlich zu werden. Wir können, wenn es uns schlecht geht, müssen wir nicht so tun, als ob, sondern wenn es uns schlecht geht, gerade vor Gott, können wir ehrlich sein, er weiß sowieso, wie es uns geht. Also als er anfing, vor Gott ehrlich zu werden, als er anfing, seinem Gott seinen ganzen Frust entgegenzuschreien, aber vor allem dann, als er anfing, sich an die großen Wundertaten Gottes zu erinnern. Da offenbart sich ihm Gott als der wahre Gott und als der handelnde Gott. Nun endlich kann er wieder anfangen, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Vers 14 und 15. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Also, Warum findet Asaf jetzt den nötigen Frieden und die nötige Zuversicht für sein Leben, was er braucht? Also bekommt Asaf Antworten auf alle Fragen, die er Gott gestellt hat? Nein. Nein. Werden alle seine Probleme auf einem Schlag gelöst? Auch da, nein. Aber warum ist Asaf dennoch getröstet? Weil er seine Blickrichtung geändert hat. Also weil er seine Blickrichtung geändert hat. Asaf schaut jetzt nicht mehr nur auf das, was ihm Sorgen macht, sondern Asaf schaut jetzt auf das, auf den, der ihn ermutigt. Er wendet sich seinem Schöpfer zu, er schüttet sein Herz dem allmächtigen Schöpfer zu, dem allmächtigen Gott zu, aus. Er wendet sich dem größten Seelsorger zu. Er ruft und er schreit zu Gott, seinem Erlöser. Und dieses Prinzip, das können wir ganz oft an ganz vielen Stellen in der Bibel immer wieder beobachten und finden. Dort, wo Menschen sich aufmachen, um Gott zu sehen, zu suchen, zu finden, dort werden sie ihn auch finden. Das war schon im Alten Testament so und das ist auch im Neuen Testament so und das ist auch in der heutigen Zeit immer noch so. Auch heute haben wir die Möglichkeit, auf die Heilstaten Gottes zu schauen. Es ist das Auferstehungslicht Jesus, der Christus ist. Und deshalb sagt Gott zu uns, wir lesen mal 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 7. Denn Gott, der sprach, das ist ganz wichtig bei diesen Versen. Ja, hier geht es um ein Zitat von Gott für uns. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Damit sagt Gott zu uns suchenden Menschen, ich weiß, also Gott sagt, ich weiß, dass ihr wirkliche Probleme haben könnt und sie manches Mal auch wirklich habt. Und ich weiß auch, dass es deshalb in eurem Leben oftmals dunkel werden kann und dass es manches Mal so scheint, dass ihr keinen Ausweg mehr wisst. Gott sagt aber auch weiter, ich habe für euch den entscheidenden Ausweg für euch. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. In deine trüben Gedanken sollst du das helle Auferstehungslicht hineinscheinen lassen. Ja, auch dieses Wunder ist möglich. Also wenn wir an Gott glauben, an Christus glauben, dann bezeugen wir normalerweise auch, dass wir an Wunder glauben. Wir bezeugen dann, dass wir daran glauben, dass Gott Wunder tun kann. Und wenn du an Wunder glaubst, dann musst du auch an dieses Wunder glauben, dass Gott dieses Wunder schenken kann, dass er auch dein Leben verändern kann, wieder neu zum Leuchten bringen kann. Asaf erinnerte sich an diese großen Befreiungstaten Gottes, als er das Volk Israel aus Ägypten befreite. Und wir können uns an das viel größere Wunder, an die viel größere Befreiungstat erinnern. Jesus, das helle Licht, das jedes Dunkel wieder hell machen kann, diese Auferstehungskraft. Das ist nämlich diese Befreiungstat, an die wir uns erinnern können, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben und auch wieder auferstanden ist. Ja, wir haben manchmal Probleme, in denen wir drinne stecken und manchmal haben wir diese Probleme auch über viele Jahre und ich glaube, dass es auch dem Asaf so erging. Aber diese Hoffnung, die wir haben in Christus, das ist etwas, was bleibt, in guten und in schweren Zeiten. Und ich finde das so tröstend, dass Gott nicht zu uns Menschen sagt, jetzt tut mal so, als ob ihr keine Probleme hättet. sondern Gott sagt, ich sehe deine Not und in diese Dunkelheit hinein lasse ich mein helles Auferstehungslicht hineinleuchten. Ich komme zum Schluss, was ein ehrlicher Aufschrei zu Gott bewirken kann. Wir können alleine zu Gott beten, schreien, rufen. Wir können das aber auch als Gemeinde gemeinsam tun. Gemeinsam beten, gemeinsam schreien zu Gott. Und das wollen wir ja auch in diesem Jahr wieder machen, in den 40 Tagen vor Ostern. Das ist das neue Begleitheft. 40 Tage beten und fasten für unsere Gemeinde und für die Städte und Dörfer, in denen wir leben. Die Hefte sind vergangene Woche fertig geworden. Jetzt habe ich es geschafft, nur so ein paar wenige zu kopieren, falten, zusammenzuheften. Also für die ganz Neugierigen sind schon ein paar Hefte da. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass ich nächste Woche genug Hefte für alle habe. Und wir können das vielleicht auch wieder online stellen für diejenigen, die lieber digital darauf zurückgreifen wollen. Die Gemeindeleitung und ich haben da auch dieses Jahr wieder sehr viel Zeit investiert, um dieses Heft zu erstellen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was wir als Gemeinde, was du persönlich daraus machst, was du damit machst. Jeder von uns ist herausgerufen, sich daran zu beteiligen und das mit Leben, mit deinem persönlichen Gebetsleben, vielleicht auch mit deinem Rufen und Schreien zu Gott füllst. Wie? Indem wir diese Gebetsanliegen vor Gott bringen, vielleicht auch einfach nur zu Hause mit unserem stillen Gebet, aber auf jeden Fall mit unserem ernst gemeinten Gebet vor Gott treten. Holger ist ja auch am letzten Sonntag in seiner Predigt, zum Ende der Predigt, darauf eingegangen, dieses ernsthafte Rufen und Schreien zu Gott, als der Richter Simson noch einmal zu Gott ruft und ihn darum bittet, ernsthaft darum bittet, dass er noch einmal sein Gebet erhört und Gott erhört sein Gebet und er kann die Säulen umschmeißen. Wie gesagt, heute habe ich erst ein paar Hefte mit, nächsten Sonntag sicherlich mehr. Wir haben auch noch Zeit, am 9.3. geht es dann erst los mit diesen 40 Tagen vor Ostern. Worum geht es in diesem Psalm 77? Wir werden an Folgendes erinnert. Der Weinstock steht auf steinigem Boden und dennoch bringt er gute Früchte. Den Weg, den wir gehen müssen, den müssen wir gehen. Da bleibt uns oftmals gar nichts anderes übrig. Also den Weg, den wir gehen müssen, den müssen wir oftmals wirklich gehen. Und da kommen wir dann auch oftmals nicht drum herum. Aber, wir können uns entscheiden, wie wir diesen Weg gehen. Die Bibel gibt dir hier im Psalm 77 eine wirklich gute Empfehlung für dein Leben. Wie können wir diesen Weg gehen, den wir gehen müssen, indem wir rufen und schreien zu Gott? Der Weinstock treibt die Wurzeln so lange in die Tiefe, bis er auf Grundwasser stößt. Also Weinstöcke sind definitiv keine Flachwurzler, sondern die im Grunde genommen treiben die so lange die Wurzeln in die Tiefe, bis sie auf Wasser stoßen. Die hören nicht auf, soweit ich weiß, hören die Wurzeln nicht auf zu wachsen, bis die irgendwo auf Wasser stoßen. Treibe du dich so lange und aufrichtig und ehrlich mit deinen Gebeten in die Nähe Gottes, bis du auf diese Güte und das Erbarmen Gottes stößt. Gottes Güte und Gottes Erbarmen sind da. Mache du dich auf in die Nähe Gottes. Höre dich auf, dich mit deinen Gebeten Gott zu nähern, so lange, bis du seine Güte und sein Erbarmen auch für dein Leben erfährst. Wachse in der Gotteserkenntnis. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben, also es ist also eine Tatsache, ja, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen. Also warum haben wir diesen Schatz? Auch darauf gibt es jetzt eine Antwort. Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Ja, allmächtiger Gott und Vater im Himmel, jetzt sind wir durch diesen Psalm an diese wunderbare Tatsache erinnert worden, dass es sich lohnt, wenn wir uns dir ernsthaft und entschlossen zuwenden, dass du das Gebet eines Menschen erhörst, der dich aus der Tiefe heraus ruft. Wir wollen uns gerne an diese deine Wunder erinnern, dass du das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hast, dass du alle Menschen durch das Wunder am Kreuz von Golgatha befreit hast. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir wollen es von dir lernen durch die Kraft deines Geistes, dass wir zu dir rufen und schreien und ernsthaft beten. Wir beten dich an, Jesus, du Sohn aller Sohn Gottes, Herr aller Herren, König aller Könige. Amen.